Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, Rückblickwoche im Radio. Gestern ging es in Fazit um die Social-Media-Debatten des vergangenen Jahres. Aber wir nehmen uns auch Kultursparten vor. Heute sprechen wir über den Tanz und die bemerkenswertesten Produktionen im vergangenen Jahr oder vielmehr, was uns der State of the Art der Tanzszene verrät über uns, die Gesellschaft. Und ich freue mich, dass unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring vor der Sendung bei mir im Studio war, um darüber zu sprechen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, also wo haben denn im Tanzjahr 2023 die großen Veränderungen stattgefunden?
Also ich würde mal hier zwei Städte erwähnen. Einmal Berlin. Das Staatsballett Berlin hat mit Christian Spuck einen neuen Intendanten. Der war viele Jahre in Zürich als Ballettdirektor und ist jetzt mit der laufenden Spielzeit eben der Intendant der größten klassischen Company Deutschlands geworden. Er hat selber den Auftakt gemacht mit einer großen Neuproduktion Bovary. Jetzt im Dezember folgte der Premierenabend mit einer Uraufführung von Sharon Ayal. Es war ein Doppelabend. Also er hat gleich so richtig vorgelegt, sage ich mal. Und auch wenn er meiner Beobachtung nach nicht einer der ganz, ganz großen, begnadeten Choreografen des klassischen Balletts ist, verspreche ich mir doch von seiner Direktion viel, nämlich erstmal eine gute und stabile Führung, braucht das Ensemble ganz dringend nach den letzten Jahren, ein sorgfältiges Augenmerk auf den neuen Tänzerinnen und Tänzern und genug Raum für andere künstlerische Handschriften. Also ich glaube, das ist ein guter Start gewesen, dass es in Berlin passiert. Und der Blick ging auch nach Wuppertal. Dort hat der französische Choreograf Boris Schamatz ja in dieser Spielzeit die Direktion des Tanztheaters Wuppertal übernommen, 14 Jahre nach dem Tod von Pina Bausch. Es ging auch dort in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen für das Ensemble sehr auf und ab. Und Boris Schamatz ist jetzt ja nun mal selber Choreograf, künstlerisch tätig. Er hat im Juni in Wuppertal seine Direktion begonnen mit einem riesigen, irren, bunten Fest auf den Straßen. Es waren viele Leute da. Es hat gleich gezeigt, wir gehen in den Stadtraum mit der Kunst. Dann hat er seine erste Premiere in einem Dom tanzen lassen und das 50-jährige Jubiläum Pina Bauschs mit einem Abend gefeiert, in dem er ein berühmtes Stück von ihr, nämlich Kaffee Müller, gezeigt hat und mit zwei seiner Arbeiten verbunden hat. Also dieser ganze Auftakt in Wuppertal zeigt, auch wenn das Erbe und die Bewahrung des Erbes etwas ganz Wichtiges ist, bleibt es eben doch nicht beim Blick zurück. Es ist kein museales Verharren, sondern, ich sag's mal so ein bisschen zusammengefasst, das Erbe soll sich mit der Gegenwart verbinden. Es hat in Wuppertal einen Abschied gegeben. Marion Zito, Pina Bauschs wirklich langjährige Kostümbildnerin, ist gestorben. Man muss sie erwähnen, weil sie die Ästhetik wirklich unglaublich mitgeprägt hat. Und vier Tänzerinnen und Tänzer der ersten Generation von Pina Bausch haben den Deutschen Tanzpreis bekommen. Malou Erodo, Lutz Förster, Dominique Mercier und Joanne Endicott haben, ja, also ich würde schon auch mal sagen, sowas für ihr Lebenswerk und ihr, wie die Jury geschrieben hat, bedingungsloses Mitwirken an einer neuen Tanzästhetik, wurden die zu Recht geehrt.
Mhm. Mir gefällt ganz gut, was Sie sagen, mit diesem raus in die Straßen und zu mitmachen. Ich bin gar nicht wahnsinnig in diesen klassischen Tanzgefilden unterwegs, mehr in zeitgenössischen, wenn überhaupt. Und dann auch gerne auch in dem ganz Handfesten aus einer Hip-Hop-Kultur. Und da war dieses Jahr ganz bemerkenswert, dass es nach der Pandemie wieder ganz viele Sessions und Battles und sowas auch dann eben auf den Straßen gab. Und da, finde ich, wirkt Tanz einfach nochmal ganz schön und mitreißend. Und vor allem, wenn dann Leute irgendwie aus dem Publikum mitmachen, dann hat es dieses alte, ritualhafte, woher es ja eigentlich kommt. Welche positiven Entwicklungen oder Tendenzen konnten Sie denn beobachten in den Produktionen?
Ja, ich finde das ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil dass der Tanz rausgeht, dass er sich neuen Formen und aber auch neuen Publika, wie wir sagen, also Zuschauerschichten,
ne? Ja, genau.
Also zuwendet, das ist auf jeden Fall eine total positive Tendenz. Ich möchte nochmal auf einen anderen auch Punkt kommen, den ich nämlich schon im letzten Jahr angesprochen habe beim Rückblick und den ich jetzt doch in diesem Jahr auch nochmal total bemerkenswert fand. Das ist die Beobachtung, dass immer mehr im Bereich des Tanzes und der Choreografie KünstlerInnen mit, wie wir sagen, mit unterschiedlichen Körperlichkeiten sichtbar werden. Nicht nur mehr auf den Bühnen als Ausführende, sondern wirklich in wesentlichen Positionen oder auch als Geehrte. Mal drei Beispiele. Die Fast Forward Company aus Leipzig, die ist ja erst während der Pandemie gegründet worden, in der Tänzerinnen mit und ohne Behinderung tanzen. Die hat zum Beispiel in diesem Jahr den Deutschen Pavillon in Venedig bei der Architekturbiennale eröffnet. Das schafft natürlich eine wirklich ganz große Sichtbarkeit. Dann hat die junge sehbehinderte Choreografin Sophia Neises im Rahmen des Deutschen Tanzpreises den Preis für herausragende künstlerische Entwicklung bekommen. Das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen. Und Claire Cunningham, das ist ja eine der Vorreiterinnen für inklusiven Tanz, eine Choreografin aus Schottland, die eine eigene Technik entwickelt hat, mit Krücken zu tanzen. Die ist jetzt für die nächsten 5 Jahre Einstein-Profil-Professorin an der UdK und dem HZT Berlin. Das klingt ein bisschen schleppend, aber das sind schon ganz wichtige Punkte, finde ich, wo Künstlerinnen und Künstler im Bereich Tanz mit Behinderung sehr sichtbar sind, sehr geehrt werden.
Naja, und Florentina Holzinger ist mit Ophelia's Got Talent auch zur, ich glaube, Produktion des Jahres oder Inszenierung des Jahres von Theater Heute ausgezeichnet worden. Das ist jetzt nicht unbedingt direkt Tanztheater, sondern so eine Mischform, ne? Ja. Aber sie ist immerhin Choreografin und da kommt sie ja her. Und die habe ich ein Glück zu gesehen, diese Produktion. Und das ist total... Also ich habe verstanden, also so richtig nochmal, warum das wichtig ist, Inklusion zu betreiben und dass das nicht nur freundlich ist und nett, sondern dass es einen ästhetischen Mehrwert wirklich hat.
Absolut. Zu dieser Produktion, die ist ja zwar schon in 22 entstanden, aber die ist ja jetzt auch das ganze Jahr nochmal gezeigt worden. Und,
war beim Theatertreffen auch nochmal, ne?
Genau. Ganz genau. Und sie hat den Faustpreis bekommen. Licha Lewis auch eine Choreografin, Afroamerikanerin. Und ich finde, das zeigt auch, also wenn 2 Choreografinnen den Faustpreis bekommen, das heißt auch schon etwas für den Tanz, unbedingt.
Ja, ne? Also dass es ausufert, schönerweise.
Ja.
Jetzt war 2023 ein Jahr der nochmal anderen Krisen, der geopolitischen Krisen und Kriege vor allem, also anders als das vorher war mit der Pandemie. Wie spiegelt sich konkret der Krieg in der Ukraine, aber auch der Krieg in Nahost in der internationalen Tanzwelt?
Also im letzten Jahr hatten wir eine Welle von Tänzerinnen und Tänzern, die aus der Ukraine, aber auch angrenzenden Staaten nach Deutschland oder in andere europäische Länder natürlich auch geflohen sind, hier eine ganze Weile versucht haben, Fuß zu fassen, trainiert haben, vielleicht auch Arbeit gesucht haben. Viele von denen sind in die Ukraine wieder zurückgegangen. Und es hat auch so Kooperationen haben sich entwickelt zwischen TanzkünstlerInnen aus Deutschland und der Ukraine, die auch bestehen bleiben, wenn die KünstlerInnen zurückgehen. Anders ist es ein bisschen mit Russland. Da sind wirklich viele Brücken abgebrochen. Man hört, das klassische Ballett läuft im Business as usual. Aber ich sage mal so, diese kulturellen Brücken, die sind im Moment doch recht wackelig geworden, kann man vielleicht sagen. Für TanzkünstlerInnen aus Israel hat das Jahr am 7. Oktober natürlich nicht nur politisch und privat eine dramatische Wendung genommen, sondern auch beruflich. Es gibt ja traditionell immer im November, Dezember 2 große Plattformen in Tel Aviv und Jerusalem, zu denen VeranstalterInnen aus aller Welt reisen, um sich den zeitgenössischen Tanz aus der Region anzusehen und eben auch einzuladen. Das musste ja auch alles abgesagt werden, was doch eben jetzt nicht gerade für Leute wie Sharon Ayal oder Ohad Naharin, die sowieso ihre Stücke immer und überall auch in europäischem Kontext platzieren. Aber das Gros der Tanzszene kriegt ja jetzt erstmal durch diesen Wegfall keine Einladungen für Gastspiele. Und in dieser ohnehin schwierigen Situation ist das nochmal eine besondere berufliche Belastung. Und natürlich wird auch in der Tanzszene in Bezug auf Israel und Palästina über BDS gesprochen, über den kulturellen Teil der Boykottkampagne, ein großes Thema. Gibt es seit vielen Jahren die Beobachtung, dass eben aus Belgien, England und Frankreich wenig Leute, VeranstalterInnen nur noch hinreisen, dass TanzkünstlerInnen aus Israel nicht mehr eingeladen werden, nicht kommen oder eben auch, ja, dann, dass viele Leute mit ihnen nicht auf dem Panel sitzen wollen. Und das muss ich mal sagen, ich finde das so falsch. Das ist aus meiner Sicht der komplett falsche Weg, denn es bringt nach vielen Jahren Beobachtung, wo das jetzt schon so ist, überhaupt nichts, außer einer immer wieder größer werdenden Isolation linker und progressiver Kräfte im Land, die ja auch eben die Kunstschaffenden in Israel vor allen Dingen sind. Und das ist natürlich auch nochmal eine doppelt schwierige Situation.
Ja, also Miron Wendel, ich habe gerade sein Buch über Israel reden nochmal gelesen und er sagt vor allem, dass dieses Boykottieren, das ist an sich vielleicht sogar ein legitimes Mittel, aber dass dieses Boykottieren halt einfach Kulturzusammenarbeit von Menschen, die immerhin noch wollen, verhindert. Und wem hilft das denn am Ende? Ne?
Ja, genau, Zusammenarbeit oder auch reden, einfach überhaupt mal miteinander zu reden.
Kommen wir zu Entwicklungen, die besser sind, von denen Sie hoffen, dass sie im nächsten Jahr weitergehen. Welche sind das?
Ich möchte eine vor allen Dingen nennen, die ich ganz wichtig finde. Das ist der zeitgenössische Tanz für junges Publikum. Das sind oft sogenannte Pop-up-Produktionen, die können an Schulen, in Klassenzimmern, in Turnhallen gezeigt werden und an Orten, die eben eigentlich ganz theaterfern sind, aber auch im Theater. Die greifen Themen auf, die eben oft mit der Lebenswelt junger Menschen ganz eng verwoben sind. Sexualität, Freundschaft, Identität, Hautfarbe, Ausgrenzung. Und ich finde, das sind wirklich großartige Produktionen, wo ich manchmal mit im Klassenzimmer gesessen habe, irgendwo in einem Café in Vorpommern und gedacht habe, so ein professionell produziertes Stück mit einer schwarzen Tänzerin, die über ihre Hautfarbe spricht, vor Kindern, die noch nicht mit Tanz in Berührung gekommen sind, die wenig schwarze Menschen im Leben gesehen haben und dann die Möglichkeit haben, danach ins Gespräch zu gehen und das auch mit den Lehrern dann nochmal irgendwie weiter zu thematisieren. Das sind die eigentlich wirklich richtig wichtigen Felder, auf denen der Tanz wirken kann. Also davon wünsche ich mir viel, viel mehr. Explore Dance, ein Netzwerk, was jetzt in den letzten Jahren wirklich großartige Stücke gemacht hat, da wünsche ich mir, dass die Förderung auf jeden Fall weitergehen kann. Weil raus aus der Bubble, rein ins wirkliche Leben mit der Tanzkunst, das ist die richtige Richtung.
Na und interessanterweise ist gerade in diesen Produktionen ja auch für die Jüngeren, dadurch, dass eben Hip-Hop-Tanzkultur viel niedrigschwelliger und denen vielleicht möglicherweise auch näher ist, zeigt sich in diesen Produktionen sehr schön ganz oft eine große Bandbreite, ne? Zwischen den Leuten, die halt die Power-Moves können, aber denen auch, die eine ganz andere Tanzsprache, eine zeitgenössische pflegen oder auch sogar eine klassische.
Absolut.
Danke für den Rückblick und Ausblick, Elisabeth Nehring.
Dankeschön.